Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ja, meine Damen und Herren, wir machen hier direkt weiter. Herzlich willkommen im Café Europa. Mein Name ist Esra Küçük. Ich habe die Ehre, diesen Schwerpunkt Europa 21 mit der Frage Wir in Europa, wofür stehen wir ein? Hier während der Leipziger Buchmesse für die 4 Tage, die wir hier sind, zu kuratieren. Wir haben am Donnerstag angefangen und fleißig diskutiert mit unterschiedlichen Gästen. Heute sind wir im Salon Nummer 5. Heute stellen wir uns die Frage, Sie sehen es schon, die Abstiegsgesellschaft, was macht unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert aus? Eine sehr breite Frage. Wir werden mal schauen, wie wir hier diese breite Frage, wie wir da den Fokus setzen. Ich bin ganz froh, dass ich die Ehre habe, zwei erfahrenen Herren hier links und rechts umgeben zu sein. Die ich jetzt erstmal vorstelle, dann würden wir hier in ein Gespräch einsteigen und Sie, liebe Damen und Herren, haben dann die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen, im Anschluss an unsere Diskussion hier vorne. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus zur Linken, sehen Sie Herrn Roger de Weck. Für alle diejenigen, die jetzt schon eine Weile hier sitzen, Herr Roger de Weck ist heute dankenswerterweise für Martin Hawks in dem Salon Nummer 4 eingesprungen. Jetzt sehen Sie ihn zu einem anderen Thema. Ich stelle ihn trotzdem noch mal vor, weil ich sehe, dass viele neue Gesichter auch dabei sind. Er ist Generaldirektor der Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft, SRG, SSR, so wie bei uns ARD, ZDF, nehme ich an. Er ist Autor des Buches »Nach der Krise gibt es einen anderen Kapitalismus«. Vielleicht kennen ihn einige auch aus Deutschland. Er war Chefredakteur der Zeitung, der Wochenzeitung Die Zeit und hat auch für den Stadtanzeiger gearbeitet. Er ist Journalist, Publizist. Das wird deutlich durch die Institution, in die er war, mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsgeschichte. Und darüber werden wir heute auch so ein bisschen sprechen. Er verfolgt dieses Thema schon seit langer, langer Zeit. 1977 habe ich mir mal rausgesucht, hat er nämlich schon ein Buch dazu veröffentlicht, der ein Bestseller wurde. Der Fall, wie spricht man es aus? Chiasso. Und zwar ging es da um den Finanzskandal bei der Großbank Credit Suisse in der Schweiz. Zu meiner Linken, von Ihnen aus zu Ihrer Rechten, sitzt hier neben mir Ralf Füchs. Ralf Füchs, er ist Autor und Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, die wahrscheinlich vielen bekannt ist. Er arbeitet zu den Themen, meistens mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit, Migration und zur Zukunft Europas, worum es auch hier in unserem Café Europa viel geht. Er ist schon seit 1982, also gerade erst als ich geboren bin, waren Sie schon bei den Grünen, Herr Füchs. 1991 dann auch Bremer Senator für Stadtentwicklung und Umweltschutz sowie zweiter Bürgermeister in Bremen. Seit 1996 jetzt in der Position, die Sie heute haben, in der Leitung der Heinrich-Böll-Stiftung. Ganz neu ist sein Buch jetzt gerade erschienen, wahrscheinlich auch hier auf der Buchmesse, oder?
Ja.
Genau, das können Sie hier auch auf der Buchmesse. Hier kommt der Werbeblock. Sein Buch heißt Freiheit verteidigen, wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen. Darüber werden wir natürlich auch sprechen, was Herr Füchs mit offener Gesellschaft meint und von welchem Kampf und wie wir ihn gewinnen können. Herzlich willkommen. Sie dürfen jetzt gerne klatschen an dieser Stelle. Ich bin froh, dass Sie da sind. Ja, was macht unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert aus? Wir haben den Titel Die Abstiegsgesellschaft so ein bisschen angelehnt an ein Buch, das gerade veröffentlicht wurde von Oliver Nachtwey und viel diskutiert und auch schon einige Preise bekommen. Im Grunde geht es da um die These zu sagen, wie kann denn das sein, dass wir in einer Zeit leben, in der es uns eigentlich noch nie so gut ging wie bisher, wenn wir uns mal hier in Deutschland überlegen und die letzten 100 Jahre anschauen, dann leben wir in einer Zeit, zumindest in Deutschland ohne Krieg, in einer Zeit mit sehr viel Wirtschaftswachstum und Wohlstand. Wie kann es sein, dass in solcher einer Zeit das Thema Angst, das Thema Hass so eine Hochkonjunktur hat? Und dazu hat Oliver Nachtwey einige Thesen, aber mich interessiert jetzt erstmal einige Thesen dazu von Roger Devecq. Wie erklären Sie sich das? Was ist mit dem alten Credo, dem Erhardtschen sozialdemokratischen Credo von, dass wir alle im Grunde davon ausgingen, wenn ich das jetzt mal so polemisch formulieren darf, dass sich Leistung auch lohnt, dass wir in einer Gesellschaft leben, wenn du was leistest, bekommst du auch etwas und der Wohlstand, der in einer Gesellschaft steigt, dass irgendwie alle daran partizipieren können. Stimmt das?
Es stimmte über die vergangenen Jahrzehnte längst nicht mehr. Und die Entlöhnung so mancher Leistung, beispielsweise in Banken, stand in keinem Verhältnis mehr zu eben dieser Leistung. Ich glaube, dass wir es mit weit verbreiteter Angst zu tun haben, erstens einmal in einer Zeit radikaler Umbrüche. Die Digitalisierung und die Globalisierung haben die Art und Weise, wie der Markt funktioniert, wie der Kapitalismus funktioniert, grundlegend verändert. Seit der Antike hatten wir im Wesentlichen einen kleinteiligen Markt. Agora, Forum, Bazar, Souk, die Märkte des Mittelalters. Viele kleine Intermediäre, eine Stütze der Gesellschaft, die aber relativ wenig wirtschaftlichen Mehrwert geschaffen haben. Und wer heute als Intermediär wenig Mehrwert schafft, wird gnadenlos weggeputzt zugunsten einer Handvoll globaler, hocheffizienter, kostengünstiger Intermediäre, Plattformen wie Alibaba, Amazon, Google, YouTube, Facebook, Twitter vielleicht, wenn Trump noch so weiter Marketing für diese Plattform macht und. Das heißt, dass sich ein wesentlicher Teil der Marktfunktion zentralisiert hat, zurückgebildet hat auf ganz wenige Akteure und viele der einstigen kleinen, wichtigen, gesellschaftlich auch wichtigen Akteure sind die Verlierer und das schafft Angst auch in wohlhabenden Gesellschaften. Kommt hinzu, der Kapitalismus hat sich verhärtet. Was waren die zwei ganz großen Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg? Namentlich in Westeuropa. Das war Rücksicht auf die Nachbarn, also europäische Einigung. Und das war Rücksicht auf die Schwächeren in der Gesellschaft, also soziale Marktwirtschaft. Der Versuch eines Systems, der gleichzeitig ein Entfalten der Wirtschaftskraft ermöglicht, aber deswegen die Schwächeren nicht unter die Räder geraten. Spätestens als die kommunistische Alternative wegfiel und die herrschenden Schichten im Westen nicht mehr Angst haben mussten, dass die Unzufriedenen, wie man damals sagte, zu den Kommunisten überlaufen. Spätestens dann hat sich der Kapitalismus verhärtet und die Verkörperung war 1979 Maggie Thatcher, 1981 Ronald Reagan. Ein ganz anderer Kapitalismus unter dem Rubrum nicht soziale Marktwirtschaft, sondern Shareholder Value, the winner takes it all. Der Gewinner sagt alles ein, der Verlierer zieht den Kürzeren. Und das hat bis heute Angst getan. Ein marktradikaler Individualismus damals, der mündete in die Finanz- und Vertrauenskrise, in der wir uns jetzt befinden. Und weil dieser marktradikale Individualismus nicht mehr glaubwürdig war, hat er sich gleichsam verwandelt in einen marktradikalen Kollektivismus. Wir gegen die anderen, also der Nationalismus anstelle des Individualismus oder der Nationalismus als Ersatz für einen Individualismus, der an seine Grenzen gestoßen ist. Das sind für mich zwei wesentliche Faktoren für die Ängste, die unsere Gesellschaften wie Ströme durchziehen. Die Angst, der Infragestellung der eigenen Errungenschaften, gemeinsamen Errungenschaften und individuellen Errungenschaften durch die Digitalisierung und die Globalisierung und die Angst, dass unter diesen Umständen die Stärkeren nicht mehr Rücksicht nehmen auf die Schwächeren.
Ja, vielen Dank. Im Grunde, das, was Sie gerade gesagt haben, wird auch gerade von einer Studie belegt. Die Bertelsmann Stiftung hat in allen europäischen Ländern die Menschen gefragt, was ihnen denn eigentlich so eine Angst macht. Und da hatte man erwartet, dass die Ergebnisse sein werden, gerade wegen den Debatten, die wir auch in den letzten 2 Jahren erlebt haben, dass die Menschen Angst haben vor Migrationsströmen, vor Flucht und dieser Thematik. Aber das Ergebnis war, dass Digitalisierung und Globalisierung, diese Megatrends, zu vielen Ängsten führt. Und in diesem Kontext ist ein Wort immer wieder neu aufgekommen, so in den Debatten, dass ich immer wieder lese, die sogenannten Abgehängten. Herr Füchs, würden Sie dieser These zustimmen? Würden Sie sagen, das, was wir jetzt gerade gehört haben, Nationalismus anstelle von dem damaligen Individualismus, wie Herr De Weck uns gerade so ein bisschen geschildert hat seit der Zäsur Margaret Thatcher. Wie sehen Sie das?
Also ich teile die These, dass dieses Grundgefühl von Verunsicherung, Furcht und Wut, was sich in unseren Gesellschaften findet und was die psychologische Grundlage war, sowohl für den Wahlsieg von Donald Trump in den USA wie für den Aufstieg rechtspopulistischer, autoritär nationalistischer Bewegungen und Parteien in Europa, dass das sehr viel zu tun hat mit den fundamentalen Umbrüchen, mit denen wir konfrontiert sind, mit denen unsere Gesellschaften konfrontiert sind, die sich in einem extrem hohen Tempo abspielen und die sagen, alte Sicherheiten in Frage stellen. Die Globalisierung gehört sicher dazu, wobei man sagen muss, dass die ja in anderen Teilen der Welt eine Erfolgsgeschichte ist mit dem Aufstieg von hunderten Millionen von Menschen aus bitterer Armut in eine moderne Lebensform. Und in Asien oder auch in Teilen Lateinamerikas und zunehmend Afrikas schaut man ganz anders auf die Globalisierung als bei uns. Da gibt es noch diese Aufbruchsstimmung und diese Vorstellung, dass die Zukunft besser sein wird als die Vergangenheit. Während bei uns vor allem ankommt, dass damit die weltweite Konkurrenz wächst. Und zwar auch die Konkurrenz um qualifizierte Arbeit. Wir haben das Monopol auf Hochtechnologie und auf qualifizierte Dienstleistungen verloren. Und es gibt heute eine weltweite Konkurrenz um Hightech-Produkte oder um Finanzdienstleistungen. So, und das bedeutet, der Druck steigt. Ich glaube, dass das ein wesentliches Moment ist, dieser Befindlichkeit, dass das Gefühl, und zwar berechtigte Gefühl, dass der Leistungsdruck steigt und dass gleichzeitig die Instabilität zunimmt. Das hat man in der Finanzkrise 2008, 2009 massiv gesehen, dass mit der Globalisierung auch die Krisenhaftigkeit zunimmt. Und das ist ein Treiber für diese Abstiegsängste. Digitale Revolution wird bei uns, das finde ich aber auch ein Problem der Medien, auch vor allem als ein Angstthema diskutiert. Also massenhafte digitale Arbeitslosigkeit, Wegfall auch von qualifizierten Dienstleistungen und Tätigkeiten. Wir haben einen Diskurs, der in allen Veränderungen vornehmlich die Risiken und die Gefahren beschreibt und viel weniger die Chancen, die darin liegen. Das gilt übrigens auch für die ökologische Frage. Also Klimawandel und weltweite Ressourcenkrise, das trägt ja auch mit zu dieser Verdüsterung der Zukunft bei. Aber wir sehen kaum die Chancen, die darin liegen, eine radikale Erneuerung unserer Produktionsweise hin zu erneuerbaren Energien und Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz. dass das auch ein Moment des Aufbruchs sein kann in eine neue industrielle Revolution, die Zukunftschancen mitschafft. Also mir geht es nicht darum, die Dinge schön zu reden, sondern mir geht es darum, wie wir aus den Veränderungen, mit denen wir konfrontiert sind, wieder sowas wie eine neue Fortschrittserzählung gewinnen können. Uns ist der Fortschrittsbegriff im Grunde abhanden gekommen. Das gilt für fast alle Parteien, die eigentlich kaum noch Ideen haben für eine bessere Zukunft. Manchmal erscheint ja jetzt im deutschen Wahlkampf eine Korrektur der Agenda 2010 schon als sozusagen der entscheidende Schritt. Das ist ja im Grunde sehr rückwärtsgewandt. Also ich glaube, wir brauchen eine neue Debatte, wie wir in einer dramatisch veränderten Welt und inmitten von technologischen und politischen und sozialen Umbrüchen wieder sowas wie Zukunftszuversicht schaffen können.
Das finde ich ja erstmal sehr sympathisch, Zukunftszuversicht. Da würde ich erstmal sagen, ja, da will ich mitmachen. Aber gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein. Also beispielsweise, Sie haben die Finanzkrise genannt. Wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an die Bankenrettung, was ist denn da eigentlich mit der Gesellschaft passiert? Da ist ja ganz viel an Vertrauen verloren gegangen auf diesem Weg. Zunächst einmal ganz platt formuliert, man merkt, man kommt an eine Grenze eines Finanzsystems, das man sich aufgebaut hat. Dann rettet man kurzerhand mit ganz viel Geld des Steuerzahlers diese Banken und macht, so war ja der Eindruck, einfach so weiter wie bisher. Die meisten Menschen, ich würde mich da mal mit einbeziehen, haben ja die also was da eigentlich passiert ist, überhaupt nicht verstanden. Das sind ja so komplexe Vorgänge. Ich würde gern mal fragen, wer hat das Gefühl, die Finanzkrise verstanden zu haben? Da melden sich 3 Mutige, 6 Mutige, 10 Mutige. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber ich würde sagen, 90% hier stimmen mir zu. So deute ich das jetzt mal. Was hat Politik oder auch die, also wie sollen wir ich will ja da gerne mitgehen, chancenorientiert in die Zukunft schauen, wenn da gerade so viel Vertrauen auf dieser Strecke verloren gegangen ist. Wie würden Sie das angehen? Also
eine zentrale Lektion der Finanzkrise war ja, und ich stimme nicht damit überein, dass hinterher eigentlich gar nichts passiert ist, können wir gleich nochmal genauer diskutieren, dass wir mehr an globaler Regulierung brauchen, also dass wir die Lücke schließen müssen zwischen der Globalisierung der Finanzwelt und einer Politik, die nach wie vor hauptsächlich national organisiert ist. Ja, das ist eine der Haupteinfallstore für diese Krisen, dass wir eine Diskrepanz haben zwischen einem globalisierten Kapitalismus und einer immer noch primär nationalstaatlich organisierten Politik. Das heißt, wir brauchen eine Stärkung von supranationalen Institutionen und Regulierungen. Das gilt nicht nur für den Finanzsektor. Klimafrage ist auch eine, die nur global bewältigt werden kann. Da gab es übrigens durchaus bemerkenswerte Fortschritte. Das heißt, wir brauchen über den Nationalstaat hinaus, und die Europäische Union war ja gerade ein großer Schritt in diese Richtung, mehr an supranationaler Zusammenarbeit und mehr Global Governance für globalisierte Märkte. Was wir, glaube ich, nicht, also eine Illusion, die wir nicht hegen sollten, wäre, dass wir wieder zurück könnten in die alte Nationalökonomie. Das ist ein Versprechen, was sowohl Trump wie die Nationalpopulisten bei uns geben. Wir schützen euch vor der Globalisierung. Wir bauen Zäune. Wir machen protektionistische Wirtschaftspolitik. Wir schirmen den nationalen Markt ab. Das ist, glaube ich, nicht nur eine Illusion, sondern das würde sogar die Gefahr neuer schwerer Verwerfungen politisch und ökonomisch mit sich bringen. Sondern wir müssen nach vorne. Also mehr an transnationaler Regulierung und mehr an globaler Politik.
Wir sind ja hier an den großen Fragen dran, wie Sie merken, meine Damen und Herren. Darum würde ich ganz gerne Ihnen beiden nochmal die Frage stellen, jetzt mal so ganz grob formuliert. Glauben Sie denn, dass das Finanz- und die Handelspolitik, die wir, ich nenne das jetzt mal verallgemeinernd, die neoliberale Politik, die seit Jahren geführt wird, glauben Sie, dass die nicht an eine Grenze stößt, was ihre Verträglichkeit mit dem Anspruch, den wir formulieren, an Demokratie? Glauben Sie letztendlich, dass das noch so lange weitergehen kann wie bisher? Oder sind das nicht eigentlich unvereinbare Systeme, die da aufeinander prallen?
Ich würde unterscheiden. Wir haben in dieser Vertrauenskrise zwei Bereiche, die sensibel sind, und weite andere Teile der Wirtschaft, die relativ unproblematisch sind. Ein Großteil der Industrie ist vernünftig geblieben. Der Mittelstand, die kleinen und mittleren Unternehmen, die KMU, sind nie abgehoben. Wir haben es zu tun einerseits mit der Finanz, und dort mit Schwerpunkt Banken, das ist schon bei den Versicherungen ein bisschen anders. Und wir haben es zum Zweiten zu tun mit den neuen globalen Intermediären. Und beide sind meines Erachtens, das kann man jedenfalls von den Banken sagen, von der Wirtschaftsgeschichte her, hoch regulierungsbedürftig. Eine Deregulierung des Finanzsystems mündet, das haben amerikanische Wirtschaftshistoriker noch und noch nachgewiesen, in Finanzkrisen ohne Ende. Und es gibt sogar eine Korrelation zwischen dem Gehalt der Bankspitzen und der Krisenanfälligkeit. Hier pflichte ich Herrn Füchs ganz und gar bei, mit der großen Schwierigkeit, dass wir tendenziell jetzt 10, 15 Jahre lang Bemühungen hatten um eine solche international vergemeinschaftete Regulierung, dass die jetzt aber durch Donald Trump unterlaufen werden. Das birgt das Risiko neuer Finanzkrisen, dass das wieder von neuem losgeht. Bei den globalen Intermediären, weil das ein völlig neues Phänomen ist, Google, Facebook und, haben wir keine eigentliche wirtschaftshistorischen Erkenntnisse. Aber wir merken einfach eine Tendenz, die nicht nachhaltig sein kann, nämlich dass die Intermediäre weit mehr Geld verdienen als diejenigen, die die Leistung erbringen. Das gilt für meine Branche, die Medien. Man kann heute mit Journalismus fast kein Geld mehr verdienen, wohl aber mit dem Vertrieb von Journalismus. Das gilt meinetwegen für das Taxifahren mit Uber, wo der kleine Taxifahrer fast nichts mehr verdient, aber der Intermediär Uber ganz reich wird. Das gilt für das Hotelwesen, wo die Hotels je länger, desto weniger verdienen, aber E-Bookers oder Bookings oder wie diese Plattformen heißen, immer mehr verdienen. Und hier haben wir ein Problem, ein neues, weltwirtschaftlich völlig neues Problem, des Gleichgewichts zwischen Produzenten und Intermediären. Es ist nicht radikal neu, dieses Problem hat es immer gegeben. In der dritten Welt waren die Intermediäre immer diejenigen, die sich bereichert haben, beispielsweise zu Lasten der Kaffeebauern oder zu Lasten der Kakaobauern und. Aber wir haben jetzt dieses Problem inmitten der Weltwirtschaft. Und ich denke, dass auch dieses Problem nur über Regulierung zu lösen sein wird, was noch schwieriger sein dürfte als in der Finanz.
Ich würde gerne nochmal ansetzen bei der Frage, was ist eigentlich schiefgelaufen? Also mit diesem Phantom des Neoliberalismus muss man ein bisschen genauer hingucken. Also was wirklich gegen die Wand gefahren ist, ist dieses Mantra von Deregulierung und Privatisierung. Und je weniger Staat, desto besser. Das ist aber schon eine ziemliche Zeit lang vorbei. Ja, und wenn man etwa sagen die Bundesrepublik anguckt, hat es das in dieser Form allenfalls ansatzweise gegeben. Tatsächlich ist zum Beispiel die Sozialquote an unserem Bruttosozialprodukt ständig gewachsen. Auch über die letzten 15 Jahre hinweg ständig gewachsen. So, Also was wir, worauf wir uns zurückbesinnen müssen, ist die Bedeutung öffentlicher Institutionen. Und zwar angefangen von unserem öffentlichen Bildungssystem, vom Kindergarten bis zur Universität, über Museen und Theater und sagen den öffentlichen Nahverkehr und die Eisenbahn. In der Schweiz, wo Herr De Weck herkommt, ist man stolz auf die Eisenbahn als eine bürgerschaftliche Errungenschaft. Ja, diese öffentlichen Institutionen, die muss man wieder stark machen. Und die haben tatsächlich über die letzten 15, 20 Jahre stark gelitten. Wenn man anguckt, wie die Investitionen runtergegangen sind, vor allem die öffentlichen Investitionen, dann haben wir eine Übergewichtung von privatem Reichtum gegenüber dem öffentlichen Reichtum. Wir müssen den öffentlichen Reichtum wieder stärker machen und wir müssen Menschen befähigen, das geht vor allem über das Bildungssystem, mit einer sich stürmisch verändernden Welt besser zurechtzukommen, auf eine souveräne Weise zurechtzukommen, statt sich nur als hilfloses Opfer zu fühlen. Also mehr öffentliche Investitionen, eine Stärkung der öffentlichen Güter und mehr transnationale Zusammenarbeit.
Sie merken ja, ich will auf das Thema Demokratie auch so ein bisschen hinsteuern. Wir haben jetzt vor einigen Tagen gesehen, dass Freedom House ist eine Organisation, die sitzt in Washington und die bringt jedes Jahr einen Bericht raus über den Stand zur Demokratie. Da werden sozusagen die Länder aufgelistet, in denen Repressionen stärker geworden sind und die Freiheit eingeschränkt worden ist. In den letzten 11 Jahren sieht Freedom House, dass immer mehr Länder auf diese Liste kommen. Das heißt, die Repressionen steigen, Freiheiten abnehmen. Das Neue ist jetzt aber auf dieser Liste, dass jedes dritte Land auf dieser Liste ein europäisches Land ist. Das ist das Novum. Das heißt, so ein bisschen die Frage, steht unsere Demokratie unter Druck? Da beschäftigt sich ja auch Ihr Buch mit, Herr Füchs. Mit der Frage, wie wir den Kampf um die offene Gesellschaft gewinnen. Wie würden Sie das diagnostizieren?
Das ist ja offenkundig, dass wir so eine Art Zangenangriff sehen auf die liberale Demokratie, einerseits durch immer selbstbewusster auftretende autoritäre Mächte, also die Chinas, Russlands, Iran, neuerdings auch Türkei, dieser Welt, die sich als Gegenmodell zur liberalen Demokratie verstehen. Die begreifen sich ja nicht mehr als Übergangsgesellschaften, also mit einer kommunistischen oder sonst sagen diktatorischen Vergangenheit hin auf dem Weg zu einer modernen Demokratie, sondern nein, die sagen, kombinieren inzwischen ganz offensiv autoritäre Herrschaft mit Kapitalismus und sagen, das funktioniert unter dem Strich besser als diese Kombination von liberaler Demokratie und Marktwirtschaft bei uns. Gibt mehr Stabilität, es gibt mehr Sicherheit. So, das ist sein Versprechen, mit dem sie global für dieses Modell inzwischen sagen werben. Und jetzt haben wir auch im eigenen Haus das Echo. Also das Hochkommen von antiliberalen sagen Bewegungen und sagen Parteien, die, das Stichwort ist schon gefallen, das ist im Grunde eigentlich eine ganz lange Linie in unserer Geschichte, auf nationale Gemeinschaft setzen, auf ethnische und kulturelle Homogenität, auf Abgrenzung von dem Fremden, auf Protektionismus gegenüber dem Weltmarkt. Ja, diese Bewegungen machen inzwischen auch bei uns sagen Furore. Und deshalb muss man, wenn man die liberale Demokratie verteidigen will, nicht nur die Liebe zur Freiheit stärken, sondern wir müssen sehen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wieder stärken. Und ich wiederhole mich jetzt vom Beginn, dass wir auch eine neue Fortschrittsidee entwickeln, die sowas wie Zuversicht stiften kann. Weil der Boden für diese autoritären Bewegungen, das ist Angst. Das ist deren politische Münze, ja, das Spiel mit der Angst, mit der Furcht vor der Zukunft. Und das können wir nicht mitspielen, sondern wir brauchen eine Gegenerzählung dazu.
Ich glaube, dass wir rechtspopulistischen Kräften natürlich auch mit Kritik begegnen müssen, aber vor allem mit alternativen Vorhaben. Modernisierungsvorhaben. Und wo könnten die ansetzen? Ich kann hier wirklich nicht ins Detail gehen und wäre auch überfordert. Eine ist auf diesem Stuhl von meiner Vorgängerin gesagt worden, wir haben ein strukturelles Problem in unseren Wirtschaften, in unseren Gesellschaften. Das Kapital ist zusehends steuerlich entlastet worden und die Arbeit zusehends steuerlich belastet worden. Das ist nicht mehr im Lot. Sämtliche Kapitalsteuern sind verringert oder beseitigt worden. Sämtliche Arbeitssteuern oder Arbeitsabgaben sind tendenziell gestiegen. Hier wird eine neue Balance unumgänglich sein. Zum Zweiten werden wir dazu stehen müssen, im wirtschaftspolitischen Diskurs, im politischen Diskurs, dass es nicht um Markt versus Staat geht, sondern dass es um Markt und Staat geht. Wir haben durch und durch eine gemischte Wirtschaft. Das gesamte Infrastruktur- und Energiewesen ist gemischte Wirtschaft, teils privat, teils öffentlich. Das Bildungswesen ist gemischte Wirtschaft, das Gesundheitswesen ist gemischte Wirtschaft, die Landwirtschaft ist gemischte Wirtschaft. Die Finanz würde morgen zusammenbrechen ohne staatliche Zentralbank und. Ich würde sagen, 70% unserer Volkswirtschaften sind gemischte Wirtschaften, wo gerade im deutschsprachigen Raum die ökonomischen Fakultäten über die vergangenen 3 Jahrzehnte einen Liberalismus der Markt versus Staat gepredigt hat, hochgehalten haben, statt sich zu beugen über den real existierenden Kapitalismus und Instrumente des guten Zusammenspiels zwischen Markt und Staat zu entwickeln, zu testen und. Drittes Element, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Füchs, Modernisierung unserer Institutionen. Institutionen sind dazu da, Interessenausgleich zu schaffen, sind dazu da, letztlich die Gesellschaft mitzunehmen. Viele unserer politischen Institutionen stammen in der Bundesrepublik aus der Nachkriegszeit, in anderen europäischen Ländern eher aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn nicht aus der zweiten Hälfte des 19. Und wir sind im digitalen Zeitalter. Und wir werden hier deutliche Modernisierungen unserer Institutionen vornehmen müssen, um auf der Höhe dieses digitalen Zeitalters zu sein. Ich nehme nur ein Beispiel unter vielen. Dank des Internets sind die Ausdrucksmöglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger massiv gestiegen. Die Wirkungsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger auf das politische Geschehen sind in den allermeisten Ländern nicht gestiegen. Das birgt eine Spannung. Sie hat sich in Ländern der Dritten Welt entladen, in politischen Unruhen. Meines Erachtens entlädt sie sich jetzt auch in unseren westlichen Gefilden. Und es wird darum gehen, in diesem Internetzeitalter einigermaßen die Ausdrucksmöglichkeiten des Volks und die Einwirkungsmöglichkeiten des Volks ins Lot zu bringen. Und das geht über Elemente der direkten Demokratie. Ich bin als Schweizer, der diese direkte Demokratie sehr genau verfolgt, kein stürmischer, begeisterter aller Entwicklungen zur direkten Demokratie hin. Aber ich glaube, dass einzelne Elemente, die in jedem Land wohl dosiert und historisch wachsen müssen, dass das unerlässlich sein wird. Oder ein zweites Beispiel. Unsere Gesellschaften sind geprägt von einer starken Präsenz von Menschen, die heute noch als Ausländerinnen und Ausländer bezeichnet werden oder Zugewanderte oder wie man das auch immer nennt. Es ist evident, dass so große Bevölkerungsgruppen viel stärker, als das heute der Fall ist, ins politische System integriert werden müssen. Man kann nicht an einem Teil der Bevölkerung politisieren. Solche Modernisierungen unserer Institutionen werden nicht etwa letztlich die Länder schwächen, wie das die Populisten suggerieren, sondern viel Stabilität bringen.
Ich bin sehr damit einverstanden, wenn ich kurz darauf direkt antworten darf, dass wir aus Migranten Bürgerinnen und Bürger machen sollten, ihnen zumindest dieses Angebot machen sollten, sich einzubürgern im wahrsten Sinne des Wortes in unsere Gesellschaften. Wo ich gerne nochmal nachfragen wollte, Herr De Weck, ist, dieses Verhältnis von direkter und repräsentativer Demokratie. Ich meine, ich komme von den Grünen, wir haben immer dieses Ideal der direkten Demokratie hochgehalten, Volksentscheide, Volksbefragung. Und tatsächlich ist zumindest in der Bundesrepublik ja in den letzten 20 Jahren ungeheuer viel passiert, vor allem auf kommunaler Ebene. Es gibt kein größeres Bauvorhaben mehr ohne umfassende Bürgerbeteiligung. Aber auch zunehmend auf der Landesebene über sagen Volksentscheide und sagen Bürgerentscheide. Ich würde inzwischen sagen, wir müssen aufpassen, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten und den Parlamentarismus nicht verächtlich zu reden. Nicht, weil wenn man der AfD und diesen anderen populistischen sagen Parteien zuhört, die spielen immer dieses Spiel, die eigentliche Volksdemokratie gegen den Parlamentarismus. Ja, also wir sind das Volk, wir sind die schweigende Mehrheit. Die Parlamente repräsentieren ja gar nicht, sagen die Bevölkerung. Jetzt kann man viel am Parlamentarismus kritisieren, dass die Mehrheiten zu sehr sagen Instrumente der Regierungspolitik sind oder dass der Einfluss der Parteien zu groß ist und die Unabhängigkeit der Parlamentarier nicht hoch genug. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit einstimmen in diese antiparlamentarische Rhetorik von rechts, sondern das Parlament als Kern der demokratischen Institutionen hochhalten.
Da würde ich Ihnen absolut beipflichten, die Voraussetzung direkter Demokratie ist ein starkes Parlament, das beispielsweise Volksinitiativen, also Initiativen zur Änderung des Verfassung, die müssen vom Parlament nachher in entsprechende Gesetze mit großem Ermessensspielraum umgesetzt werden. Also die schweizerische direkte Demokratie müsste man eigentlich als halbdirekte Demokratie bezeichnen. Das Parlament spielt eine Schlüsselrolle in der Art und Weise, wie Volksentscheide dann umgesetzt werden. Ich glaube, dass direkte Demokratie nur dann wirkt, wenn sie über die sehr lange Frist betrachtet wird. Die allererste 1891 getroffene Volksentscheidung in der Schweiz war eine antisemitische, das Schächtverbot. Aber je länger die direkte Demokratie ging, desto alles in allem gescheiter wurden die Volksentscheide, weil die Bürger nach und nach ihrer Verantwortung bewusst werden. Mit immer wieder dem Risiko von Fehlentscheidungen, aber wir haben dank direkter Demokratie die wahrscheinlich fortschrittlichste Verkehrspolitik in Europa, dank direkter Demokratie eine ziemlich radikale Art und Weise, Umweltpolitik zu verfolgen, die meinen Ansprüchen noch nicht genügt, aber auf dem richtigen Weg ist, und die meisten, fast alle fremdenfeindliche Volksinitiativen in der Schweiz wurden abgelehnt oder das in Deutschland so oft angeführte Beispiel Todesstrafe, die wieder eingeführt werden. Der Versuch einer Volksinitiative zur Wiedereinführung der Todesstrafe ist in der Schweiz schon im Ansatz gescheitert. Die nötigen Unterschriften kamen nicht zusammen. Wenn man alle 5 Jahre mal das Volk sich äußern lässt zu irgendeinem Thema wie in Frankreich, oder in Großbritannien seit Jahrzehnten nicht mehr, dann können durchaus völlig irrationale Entscheidungen hervorgehen. Wenn sich das Volk aber alle 3-4 Monate zu Teilentscheidungen äußert, kann es durchaus auch Fehlentwicklungen geben und die sind in meinem Lande jetzt zu beobachten. Aber alles in allem ist es nicht so wahnsinnig schlecht.
Naja, bevor wir jetzt die direkte Demokratie zu dem anzustrebenden System machen, müssen wir natürlich auch erwähnen, das war jetzt gar nicht so sehr mein Thema hier, aber dann muss man natürlich auch erwähnen, dass 1/4 der Bevölkerung in der Schweiz gar nicht wählen darf. Das heißt, wenn ich in der Schweiz bin, meine Nachbarn über mich entscheiden in diesen Volksabstimmungen und dass sich das auch nicht ändern wird. Also, dass auch gar nicht der Wille dazu da ist, mehr Menschen, die in diesem Land leben, Steuern zahlen, seit langer Zeit auch beteiligen lassen zu können an diesen Wahlen. Dann muss man auch erwähnen, dass natürlich die Volksabstimmung, die wir jetzt gerade erlebt haben in der letzten Zeit, siehe auch Brexit. Wir sprechen ja hier viel über Europa. Ich glaube, wenn an verschiedenen Momenten in unserer 60-jährigen europäischen Geschichte Volksabstimmungen gegeben hätte, würden wir in Europa vielleicht auch jetzt an einem ganz anderen Punkt stehen. Aber ich glaube, bevor wir die Fürs und Widers einer direkten Demokratie besprechen, würde ich ganz gern noch einmal, bevor wir es auch öffnen für Fragen aus dem Publikum, noch einmal das Thema, Sie haben gesagt, wir brauchen alternative Modernisierungskräfte. Und um jetzt so ein bisschen mal kritisch nachzufragen oder auch ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen. Wenn jetzt da draußen in Europa ein großer Anteil der Gesellschaft sagt, wir sind nicht zufrieden mit dem, wie das europäische Wirtschaften, das europäische Zusammenleben und so weiter funktioniert. Wir sind aber auch nicht für einen Neonationalismus und einen Rechtspopulismus. Wir wollen nur ein anderes Europa als das, was uns da angeboten wird. Dann gibt es doch, das ist jetzt mal meine These, gerade keine Modernisierungskräfte, die für diese Menschen eine Alternative darstellen würden, oder?
Also erstens würde ich bezweifeln, dass es so einen eindeutigen Volkswillen, den Sie da jetzt heraufbeschwören, gibt. Ich meine, wenn man die Motive von politischer Unruhe in Europa sich genauer anguckt, dann ist das eine sehr konfliktreiche Gemengelage. Natürlich gibt es ganz massiv fremdenfeindliche Kräfte, es gibt nationalistische Kräfte. Was es nicht gibt, ist eine Bewegung, wie man sie in alten Zeiten als Systemalternative beschreiben könnten, also Kommunismus versus Kapitalismus. So, nein, das ist aber meines Erachtens auch kein Nachteil. Ja, also worum es aus meiner Sicht geht, ist nicht jetzt wieder in Systemopposition zu machen, sondern die ökologische und soziale Erneuerung unserer Gesellschaften voranzutreiben. Die Ökologiefrage ist eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts und das ist für mich eine konkrete Utopie, unsere Wirtschaftsweise so umzugestalten, dass sie umweltverträglich ist, dass sie klimaneutral ist. Das ist ein großer Aufbruch oder wie Herr De Weck sagt, ein großer Modernisierungsprozess. Und das Projekt soziale Teilhabe ist es auch. Ja, unsere Gesellschaften wieder so offen zu machen, aufstiegsoffen zu machen, dass das Versprechen auf Chancengerechtigkeit und Chancengleichheit nicht nur auf dem Papier steht, sondern real ist. Und dafür spielt das Bildungswesen eine Schlüsselrolle. Also wir müssen konkrete Antworten auf die Herausforderungen geben, vor denen wir stehen, statt uns in abstrakte Systemdebatten zu flüchten. Das gilt für Europa ganz genauso. Ja, also ich will nicht die Europäische Union abschaffen und ersetzen durch etwas ganz anderes, sondern ich will sie reformieren. Und ich glaube, dass es ein Fehler war, dass wir mehr Europa vor allem in Richtung eines europäischen Staats gedacht haben. Darüber müssen wir neu nachdenken, wie wir mehr an europäischer Zusammenarbeit und Integration schaffen können, ohne dass das automatisch in Richtung Zentralisierung der Macht in Brüssel geht, weil das stößt auf massive Abwehrreflexe und nicht ganz zu Unrecht in unseren Gesellschaften.
Wollen Sie direkt dazu?
Ich glaube, dass eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben schlicht und einfach sein wird, innerhalb der bestehenden Strukturen von den Ideologien zunächst einmal wegzukommen. Ich hatte das große Privileg, viele Jahre mit Marion Gräfin Dönhoff zusammenzuarbeiten bei der Zeit. Sie war das jüngste Kind eines alten Vaters, der wiederum das jüngste Kind eines alten Vaters war. Ihr Großvater lebte unter Fritz dem Großen. Und in dieser Spanne, die sie Kraft ihrer Familiengeschichte überblickte, hat es Feudalismus gegeben und Manchester-Liberalismus und preußischen Etatismus und Kapitalismus und Nationalsozialismus und Kommunismus und Neoliberalismus und. Und sie hatte eine solche Verachtung für alle Ismen, weil sie irgendwo gemerkt hat, sie kommen und gehen. Es gibt keinen Ismus, es gibt keine Ideologie, die wirklich von Dauer wäre, obwohl die Ideologen immer das Gefühl haben, das ist jetzt das Ende der Geschichte, die Ideologie für die kommende Ewigkeit. Aus Enttäuschung oder man könnte auch sagen aus Klarsicht, die wir jetzt durch diese Krisen hindurch haben, sollten wir uns im Westen jedenfalls von Ideologien entfernen, zugunsten von ganz handfesten Modernisierungen unseres Systems. Die Ökologie ist die eine Aufgabe, die Integration ist die andere Aufgabe. Eine dritte ist aus meiner Sicht evidenterweise die weitere differenzierte europäische Einigung. Ich wüsste nicht, wie wir auf diesem Kontinent noch leben könnten, wenn es die europäische Einigung nicht gegeben hätte und 1000 verschiedene oder 50 verschiedene Währungen und Grenzkontrollen auf Schritt und Tritt. Im Internetzeitalter, wo das weggefallen ist auf unseren Bildschirmen, müssten wir im realen Leben noch völlig anachronistisch uns durch den eigenen Kontinent bewegen. Hier das Gleichgewicht zwischen europäischer Einigung einerseits und Eigenleben der Nationen oder Regionen andererseits daran zu arbeiten, auch da gehe ich mit Ihnen einig, ist eine der kommenden großen Aufgaben.
Ja, das war natürlich ein wunderbares Schlusswort zu dem 60. Geburtstag, den wir heute feiern von der Europäischen Union. Sie wissen alle, heute haben wir den 25. März 2017 und am 25. März 1957 wurden die ersten Verträge, die dann zur Europäischen Union geführt haben, unterzeichnet. Jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie die Möglichkeit, sich hier in die Debatte mit einzuklinken. Ein, zwei Fragen hätten wir die Zeit. Ich würde auch gerne lieber Fragen als Co-Referate zu Wort kommen lassen. Wir haben hier zwei Handmikrofone, die durch die Reihen gehen. Sie können mir jetzt ein Handsignal geben und würden dann das Wort bekommen. Ich sehe hier eins, hier vorne auch eins. Fangen wir mit dem Herrn da vorne an. Vielleicht stellen Sie sich auch kurz vor.
Christian Lange, ich habe gerade die erste Migrantengewerkschaft Deutschlands gegründet, in München, in der Automobilindustrie, die auch im totalen Umbruch steht und im Chaos. Bei Bandarbeitern kommt das auch an, diese Krise. Und meine Frage deswegen: Wir hatten gerade die Holland-Wahl. Dort ist die erste Migrantenpartei angetreten, allerdings eine Erdogan-Partei, die 3 Sitze im Parlament jetzt hat. Wie sehen Sie es für Deutschland? Dort haben wir nämlich ein weit größeres Potenzial, nämlich 19 Millionen von 80 Millionen haben eine Migrationshintergrund oder einen Elternteil oder haben 2 Pässe. Wie sehen Sie hier eigentlich, der Beitrag müsste doch jetzt sein, dass wir nicht hier Erdogan- oder Putin-Parteien bekommen, sondern Parteien, die integrieren. Aber kriegt man das hin?
Ja, vielen Dank.
Also ich finde das, um jetzt ein bisschen undiplomatisch zu sein, keine gute Idee, jetzt Migrantenparteien und Migrantengewerkschaften zu gründen, weil man im Grunde damit ja nur diesen falschen Gegensatz nochmal verhärtet zwischen den Einheimischen und den Fremden oder zwischen den Urdeutschen und den Neu-Dazugekommenen. Ja, also die Migranten, ich meine, das ist doch keine kollektive Identität, das ist doch kein kollektives politisches Subjekt, die sind so verschieden, wie es auch die Alteingesessenen sind, in ihren Weltanschauungen, in ihren politischen Auffassungen, in ihren Interessen, in ihren Lebensformen. Ich wäre also gerade umgekehrt. Ja, wir müssen unsere Parteien, unsere politischen Familien stärker öffnen für Migrantinnen und Migranten und die genauso multikulturell machen, wie unsere Gesellschaft eine multikulturelle ist. Und wir müssen weg von dieser Art von kollektiven Identitäten, von wir und ihr. Ja, so.
Dafür steht ja auch die Partei, die hinter ihrer Stiftung steht. Ich glaube, der Parteivorsitzende hat ja auch nicht nur einen ausschließlich deutschen Hintergrund als Schwabe.
Aber vielleicht, wenn wir von den Grünen sprechen, meine Erwartung an die Grüne Partei wäre, dass sie, und sie ist klein genug, um das zu tun, große Parteien könnten das nicht leisten, endlich mal den nationalen Rahmen sprengt. Es gibt so Rumpfparteien transnationaler Art im Europaparlament, aber das sind mehr so lose Gefüge. Ich denke, dass eine grüne Partei letztlich sich nicht mehr national konstituieren müsste, sondern gesamteuropäisch. Und selbstverständlich dann mit nationalen Zweigen, weil es auch noch lange nationale Politik geben wird. Kleinere Parteien könnten hier extrem dadurch auch zur Integration beitragen. Die Grünen wären eigentlich die Geborenen, um hier diesen Weg zu gehen. Einer, der das ein Stück weit verkörpert, ist ja Daniel Cohn-Bendit, der in zwei Ländern hin und her politisiert hat, das nach wie vor tut. Aber dieses Prinzip zu einem der elementaren Prinzipien der Grünen zu erheben, wäre doch eine schöne Sache.
Ja, wir sehen das ja auch ein bisschen in dieser Bewegung Pulse of Europe, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch in verschiedenen europäischen Städten stattfindet. Vielleicht ist das ein Anfang einer solchen Bewegung, die es ja schon auch länger gibt. Wir haben hier noch eine Wortmeldung und noch 5 Minuten, bis es dann hier mit dem nächsten Slot weitergeht. Sie haben auch noch eine Frage. Bitte.
Ja, mein Name ist Karl-Heinz Sauer. Ich betreibe ein Gesprächsbüro. Und mein Ansatzpunkt ist meine Frage. Die Heinrich-Böll-Stiftung unterstützt quasi Formate für eine Ideenbildung zur Demokratie. Und wie könnte eine Gesprächskultur aussehen, eine Infrastruktur für eine Gesprächskultur, die eingebettet ist in die Parteienlandschaft und die aber eine Auswirkung hat auf das Selbstverständnis der Parteien, dass die Gesellschaft quasi, ich spreche ungern von dem Volk, aber die Bürger eines Staates könnten ja in lokalen Gesprächszusammenhängen sich regelmäßig treffen, um wichtige, wesentliche Fragen, lokale Fragen, überregionale Fragen zu bewegen und würden da durchaus auch Einfluss haben auf die Parteipolitik. Es wäre eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie um direkte Elemente.
Ja, vielen Dank. Wir hatten hier auch einen Salon im Café Europa, das sich genau dieser Frage gestellt hat. Wie reden wir miteinander, unsere Debattenkultur heute? Ich würde, bevor Sie auf die Frage antworten, noch die Dame, damit wir nicht nur zwei Herren zu Wort kommen lassen, sondern auch noch die Dame hier.
Mein Name ist Brigitte Fuchs. Ich mache im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich eine Sendung namens Europa-Journal. Und habe eben gehört, dass wir von dem Wir und Ihr wegkommen sollen, sondern es nur mehr das Wir geben soll. Ich würde mich sehr ungern in das Wir sind das Volk der Pegida hinein begeben müssen. Das ist keine Frage, ich weiß es. Aber das Wir und Ihr, so einfach geht das nicht. Wenn eine rechtsaußenpolitische Kraft sagt, wir sind das Volk. Das heißt, dann bin ich das Unvolk. Danke.
Gut. Das war jetzt wirklich ein polemisches Missverständnis. Ich meine, wer von uns hat das vertreten, dieses völkische Wir? Niemand. Sondern ich jedenfalls habe argumentiert gegen diesen Dualismus zwischen Einheimischen und Migranten als jeweilige Identität. Und ich bin weit davon entfernt, ein solches völkisches Wir zu beschwören, was durch Geschichte oder ethnische Herkunft oder eine angebliche gemeinsame Kultur vereinigt ist, sondern ich will ein republikanisches Wir im Sinne einer pluralistischen politischen Gemeinschaft, die sich auf gemeinsame Werte bezieht. Ja, aber also.
Ja, ich denke, das war auf jeden Fall ein Missverständnis. Debattenkultur. Wie können wir wirklich in ein Gespräch kommen? Das ist jetzt natürlich eine One-Million-Dollar-Question, die Sie uns hier noch am Ende mitgeben. Haben Sie vielleicht noch so einen Impuls, den Sie dem Fragestellenden noch mitgeben möchten?
Ich schätze die Debattenkultur in der Bundesrepublik. Das Land ist zwar außerordentlich konsensorientiert, aber mit einer Debattierfreude, die es in manchem anderen Land nicht gibt. These, Antithese, dann Synthese. Und der ungeübte Beobachter deutscher Verhältnisse denkt, die kommen nie zusammen. Und am Schluss gibt es dann doch eine große Koalition. In meinem kleinen Land ist das ja anders. Man fängt mit der Synthese an. Wir sind uns doch alle einig. Und dann zieht jeder sozusagen den Konsensflickenteppich in seine Richtung. Das ist weit weniger ergiebig für die Debatte. Nein, also hier darf ich als Ausländer, wenn es diesen Begriff eben noch gibt, großes Lob zollen.
Ja, herzlichen Dank. Ich glaube auch ohnehin, dass wir in den verschiedenen Salons hier, und das knüpft an Ihre Frage an, immer wieder festgestellt haben, Demokratie ist eine anstrengende Sache und das, was es erfordert, ist, diese Anstrengung immer wieder aufzubringen und immer wieder in Debatten zu bleiben und im Grunde unterschiedlicher Meinung zu sein, noch überhaupt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.